Sie hören den Kurier.
Diesen Montag wurde die erste Britin mit dem Corona-Impfstoff der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer geimpft. Doch nur 2 Tage später geben die britischen Behörden nun eine Warnung raus, dass sich Allergiker nicht mit dem Impfstoff impfen lassen sollen. Sind die Nebenwirkungen also doch zu gefährlich? Von welchen Allergien und von welchen Nebenwirkungen sprechen wir denn hier überhaupt? Mein Name ist Carolina Bartosch und das habe ich in der heutigen Daily-Podcast-Folge mit dem Leiter der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie, Markus Zeitlinger, besprochen. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten. An das haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Doch langsam kommt auch die Ermüdung. Zu lange gilt es schon, keine Freunde zu treffen, ein Abendessen im Lieblingsrestaurant zu genießen oder auch einfach mal normal ins Büro zu gehen. All diese Vorschriften sind aber leider weiterhin notwendig. Denn die Zahl der Neuinfizierten geht zwar zurück, aber immer noch nicht weit genug. Von gestern auf heute sind in Österreich wieder 2.893 Neuinfizierte dazugekommen. Wie auch gestern schon erwähnt, laufen derzeit ja die Massentests, um die Zahl der Ansteckungen weit in den Griff zu bekommen. Heute haben die Tests auch in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten gestartet. Falls ihr also noch nicht testen wart, dann am besten gleich nachholen. Ein Licht am Ende des Corona-Tunnels sollen ja vor allem die vielversprechenden Impfungen geben. Vor ein paar Tagen startete bereits die Impfung in Großbritannien mit dem Impfstoff der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer. Gestern stimmte jetzt auch die amerikanische Zulassungsbehörde für die Zulassung des besagten Impfstoffes. Diese Abstimmung ist zwar nicht bindend, spricht aber dafür, dass der Impfstoff in den USA bald eine Notzulassung erhält. Um die etwaigen Risiken und Nebenwirkungen zu klären, habe ich jetzt den Leiter der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie, Markus Zeitlinger, am Telefon. Herr Zeitlinger, vor kurzem startete die Impfung in Großbritannien mit dem BioNTech und Pfizer Impfstoff und schon 2 Tage nach dem Impfstart gab es jetzt die erste Warnung von den britischen Behörden, dass sich Allergiker nicht damit impfen lassen sollen, weil 2 der geimpften Personen schwere allergische Reaktionen bekommen haben. Um was für Nebenwirkungen handelt es sich denn da, die bei Allergikern auftreten können?
Naja, das, was man hier beobachtet hat, sind schwere Impfreaktionen, die aber nur bei sehr, sehr wenigen Menschen auftreten. Und hier handelt es sich eben um Menschen, die dementsprechendes Vorrisiko haben. Entweder Menschen, die schon früher mal auf eine Impfung schlecht reagiert haben oder eben ähnlich schwer reagiert haben, oder die eine ausgeprägte Nahrungsmittelallergie zum Beispiel haben. Was dann auftreten kann, ist im schlimmsten Fall ein sogenannter allergischer Schock. Das heißt, hier reagiert der ganze Körper und das kann im schlimmsten Fall bis hin zu starkem Blutdruckabfall und noch schlimmer sozusagen ein Herz-Kreislauf-Stillstand sein. Das ist in diesem Fall Gott sei Dank nicht passiert, aber das wäre das schlimmste Szenario.
Mhm. Und wenn man jetzt von Allergikern spricht, meint man da wirklich alle Allergien, also ganz egal, ob ich jetzt gegen Pollen oder gegen Milchprodukte allergisch bin, oder handelt es sich da um konkrete Allergien, die betroffen sind?
Es geht grundsätzlich um Menschen, die so ganz extrem schon mal reagiert haben in ihrem Leben. Grundsätzlich ist es dann egal, ob das ein Bienenstich war und wo man tatsächlich komplett zusammengesackt ist, eben so einen starken Blutdruckabfall gehabt hat, keine Luft mehr bekommen hat und deshalb vielleicht auch einen EpiPen schon bekommen hat vom Hausarzt auf Verschreibungsbasis. Oder wenn man mal auf ein Medikament mit einer so ganz starken allergischen Reaktion reagiert hat. Hier reden wir nicht von ein bisschen einem pelzigen Gefühl, wenn ich vielleicht eine Ananas gegessen habe oder irgendwelchen leichten Nebenwirkungen, wenn ich ein Medikament bekommen habe. Da geht es tatsächlich um die schwere allergische Reaktion.
Mhm. Warum ist es mit den Allergikern in der Testphase noch nicht aufgefallen? Also die Testpersonen des Impfstoffes sind ja bereits im Sommer geimpft worden und jetzt beim Einsatz an der breiten Bevölkerung ist direkt 2 Tage später eine Warnung rausgekommen. Ist da in der Testphase ein Fehler passiert?
Überhaupt nicht. Es ist auch überhaupt nicht erstaunlich, dass es jetzt diese Nebenwirkungen gegeben hat. Erstaunlich ist für mich eher, dass man nicht aufgepasst hat beim Ausrollen des Impfstoffes in UK, also in England. Weil Das kennen wir von jeder Impfung. Auch wenn ich eine Grippeimpfung einem Menschen gebe, der schon einmal allergisch, nämlich wirklich allergisch, mit einem allergischen Schock reagiert hat auf eine andere Impfung, da habe ich einfach ein sehr großes Potenzial, ein sehr hohes Risiko, dass das erneut auftritt. Warum man das in den klinischen Studien nicht gesehen hat, ist ganz einfach erklärt. In den klinischen Studien sind diese Personen explizit ausgeschlossen gewesen. Mhm. Ganz genau aus diesem Grund. Man weiß, dass die ein sehr hohes Risiko haben, dass das gefährlich ist. Und man möchte bei den klinischen Studien grundsätzlich möglichst breit natürlich untersuchen. Also ich würde auch alte Menschen einschließen, auch Menschen einschließen mit gewissen Vorerkrankungen. Aber man möchte nicht die Extremfälle einschließen. Und hier handelt es sich um Extremfälle, eigentlich sehr wenige Menschen in der Bevölkerung, die meistens auch um das Risiko wissen. Also je nachdem, welches Land das ist, hat man einen dementsprechenden Ausweis, hat eben unter Umständen noch einen EpiPen sogar dabei. Wie gesagt, das ist für mich nicht erstaunlich, dass es grundsätzlich nicht untersucht wurde. Das ist ganz normal. Es ist auch nicht erstaunlich, dass es aufgetreten ist. Was mich erstaunt ist, dass es jetzt so eine große Überraschung ist, weil das steht eigentlich auch in jeder zugelassenen Impfung drinnen. Bitte Vorsicht bei Patienten, die eine solche medizinische Vorgeschichte haben. Und wenn man die impft, bitte nur in ganz speziellen Zentren impfen, die auf so etwas Schlimmes eben vorbereitet sind.
Das heißt, diese Patienten hätten den Impfstoff eigentlich auch gar nicht bekommen sollen, aufgrund ihrer Allergiehistorie?
Hier sind wir dann bei einem kritischen Punkt natürlich oder bei einem wichtigen Punkt. Schlussendlich muss man, wie bei jeder medizinischen Intervention, eigentlich mit dem Arzt abwägen, ist es für diese einzelne Person wichtiger oder besser, diese Impfung zu bekommen oder welche medizinische Intervention es auch immer ist, oder überwiegen hier die Risiken. Aus meiner Sicht, nachdem es ja hier nicht unbedingt nur um den Individualschutz geht, sondern auch um den Herdenschutz, würde es aus meiner Sicht nicht dafür sprechen, solche Personen zu impfen. Hier wäre Risk-Benefit, wie man eben so schön sagt, nicht auf der positiven, auf der Benefit-Seite. Hier wäre das Risiko für das einzelne Individuum zu groß. Und das sollte dann, dieses Individuum sollte dann einfach schauen, sich besser mit Masken zu schützen, all den anderen Maßnahmen, die wir jetzt eh schon fast ein Jahr geübt haben, alle.
Sie haben die Herdenimmunität jetzt schon kurz angesprochen. Das heißt, wenn Leute, die so stark von einer Allergie betroffen werden, sind, nicht geimpft werden, beeinflusst das unsere Chance auf eine Herdenimmunität aber nicht?
Nein, hier reden wir von deutlich weniger als 1% der Bevölkerung, die so schwere Reaktionen auf Impfungen haben. Das fehlt uns sicherlich nicht für die Herdenimmunität.
In der EU ist der Impfstoff ja noch nicht zugelassen. Kann das jetzt auch dazu führen, dass die Zulassung in der EU noch verlangsamt wird, wenn der Impfstoff nicht für Allergiker geeignet ist? Oder ist es eben dadurch, dass es nur so wenig Menschen betrifft, kein Grund?
Nein, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendeinen Einfluss hat auf das Zulassungsverfahren. Noch einmal, mich überrascht das überhaupt nicht, dass das aufgetreten ist. Davon geht man einfach aus, dass Menschen, die allergisch sind, schwerwiegend auf Impfungen reagieren können. Das wird sich wahrscheinlich widerspiegeln im entsprechenden Beipacktext, so wie von ganz, ganz vielen anderen Impfungen das auch der Fall ist. Das ist aber nicht eine Einschränkung der Zulassung. Also da wird dann nicht drinnen stehen, dieses Medikament ist zugelassen für alle Personen über 17 Jahren, aber bitte nicht für Allergiker, weil es einfach selbstverständlich ist, so schreibt man das gar nicht hinein. Und wird das wahrscheinlich unter gewissen Warnhinweisen dann deponieren. Aber wie gesagt, das ist eigentlich üblich. Viele Arzneistoffe haben überhaupt nichts Besonderes.
Nichts Besonderes sind ja auch generell Nebenwirkungen bei einer Impfung. Also das kennen wir ja auch von Impfungen wie der Grippeimpfung. Was sind denn Nebenwirkungen, auf die sich auch ein Nicht-Allergiker einstellen muss bei dieser Corona-Impfung? Sind die ähnlich wie bei der Grippeimpfung? Sind das andere oder sind das vielleicht stärkere Nebenwirkungen?
Sie sind ähnlich. Sie betreffen wahrscheinlich etwas mehr Menschen als bei der Grippeimpfung. Wir wissen, dass bei diesem Impfstoff, der jetzt eben in UK verabreicht wird, ungefähr 10% der Personen Fieber bekommen haben. Das ist schon mehr als nach einer Grippeimpfung. Das heißt, da muss man einfach auch ganz transparent das kommunizieren, damit auch keiner jetzt Angst bekommt, wenn er so eine Fieberepisode dann hat, damit die Personen auch wissen, das wird bei der zweiten Teilimpfung wahrscheinlich auch wieder passieren, wenn man es bei der ersten gehabt hat, vielleicht sogar ein bisschen höher das Fieber sein. Aber da muss man einfach aufklären, das ist eine Reaktion des Körpers auf die Impfung Und natürlich wollen wir das nicht haben. Natürlich freuen wir uns nicht drüber, wenn wir Fieber haben, wenn wir Kopfweh haben, wenn wir müde oder abgeschlagen sind. Von daher ist es eine Nebenwirkung. Ich würde es aber lieber eigentlich darstellen als, das ist die Reaktion des Körpers auf den Impfstoff. Das heißt, eigentlich ist es auch wieder etwas Natürliches. Es ist nicht eine Nebenwirkung im Sinne von, der Impfstoff ist giftig oder gefährlich oder toxisch. Das, was wir spüren, ist, dass unser Immunsystem auf den Impfstoff reagiert. Das kann ihm auch unangenehm sein, aber auf der anderen Seite ist das genau das, was wir wollen, weil dadurch erklärt sich auch diese wirklich ausgezeichnete Schutzwirkung, die auch wesentlich höher ist als bei vielen anderen Vakzinen. Stichwort, bei der Grippe reden wir 50-60% und hier reden wir eben von diesem berühmten 95% Schutzwirkung. Der ist schon immunogen, dieser Impfstoff, Gott sei Dank ist er das. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich auf ein bisschen stärkere lokale Reaktionen oder ein bisschen mehr Fieber vorbereiten. Nicht bei jedem und bei wirklich so gut wie niemandem etwas Schlimmes, aber trotzdem wäre es falsch, den Menschen zu sagen, der wird gar nichts sein, der wird es nicht spüren. Das kann ich einfach nicht ausschließen bei den einzelnen Personen.
Bis jetzt wissen wir noch nicht, ob, wenn ich den Impfstoff verabreicht bekommen habe, ob ich dann auch davor geschützt bin, andere Menschen anzustecken. Wie lange wird das denn circa dauern, bis man das sagen kann?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß aus wissenschaftlicher Perspektive, dass es so sein wird, dass der Impfstoff nicht nur vor der eigenen Erkrankung bewahrt, sondern auch grundsätzlich vor der Infektion und somit auch von der Transmission auf andere Personen schützt. Wie Sie richtig sagen, wir wissen es noch nicht. Und es wird dieser Teilaspekt wahrscheinlich noch mehrere Monate dauern, vielleicht auch noch ein halbes Jahr dauern, bis man das gut untersucht haben wird. Die Studien laufen parallel sozusagen zu der Zulassung, zum Beginn des Rollouts der Impfung. Aber es wird eben noch ein bisschen dauern, bis wir hier Gewissheit haben. Von der wissenschaftlichen Sicht her wäre es aus meiner Sicht fast ein Wunder, wenn es nicht so wäre.
Und was ist der derzeitige Stand? Wovon geht man aus, wie lange die Impfung wirkt? Muss ich mich da jedes Jahr testen lassen, impfen lassen wie bei der Grippe? Oder geht man schon davon aus, dass der Impfstoff länger wirkt?
Genau wissen wir es noch nicht. Wenn Sie jetzt eine Jahresschwelle ansetzen, das wäre für mich auch so in etwa die Unsicherheitsschwelle. Also ich kann jetzt sehr schwer abschätzen, muss ich nach einem Jahr auffrischen oder nicht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass es vorher nicht notwendig sein wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, aber auch das wissen wir noch nicht ganz sicher. Vielleicht muss man auch schon nach 6 Monaten boosten. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass man eine lebenslange Immunität hat. Mhm. Hoffentlich braucht man die auch nicht, wenn die Pandemie grundsätzlich überwunden ist und wir einen globalen Herdenschutz haben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn wir uns daran gewöhnen müssen, dass dieser Virus grassiert sozusagen in der Bevölkerung, wird man sicher irgendwann auffrischen müssen. Ob das nach einem Jahr ist, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, das wissen wir einfach noch nicht.
Bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff handelt es sich ja auch um einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Bei dem Impfstoff, der nun bereits in Russland eingesetzt wird, Sputnik 5, handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff. Können Sie da nochmal kurz die Unterschiede erklären?
Der Unterschied ist eigentlich nur, wie ich die Erbinformation vom Virus benutze, um schlussendlich den Körper auf die Impfung zu schulen oder auf diese Erkrankung zu schulen. Bei jeder aktiven Impfung, und das sind alles aktive Impfungen, möchte ich dem Körper Viruspartikel präsentieren, damit sich der Körper darauf einstellen kann, sozusagen lernt, mit diesen Viruspartikeln umzugehen, bevor die eigentliche Erkrankung kommt. Sprich, der Körper bildet die berühmten Antikörper und die haben dann verschiedene Wirkungen, wenn der tatsächliche Virus kommen würde. Um das zu erzielen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in Wirklichkeit aber gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Beim Vektorimpfstoff ist es so, dass man diese Information, diese Erbinformation, die für das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus kodiert, in einen anderen Virus einschleust. Das heißt, das wäre ein Virus, der normalerweise eine ganz andere Erkrankung macht, der jetzt aber so verändert ist, dass er per se harmlos ist. Und dem gebe ich jetzt diese Erbinformation mit. Dadurch kommt die Erbinformation grundsätzlich in den Körper und es wird Virusprotein produziert, basierend auf dieser Erbinformation. Und in dieses Virusprotein wird schlussendlich eine Immunität aufgebaut. Beim Messenger-RNA-Impfstoff ist es eigentlich sehr ähnlich, nur dass ich dann nicht einen abgeschwächten anderen Virus verwende, sondern direkt die RNA die eingepackt ist in meistens irgendwelche liposomalen Formen, also in Fett, in kleine Fettkügelchen, wenn man so möchte, die statt dem Virus dazu dienen, dass ich das Ganze überhaupt in die Körperzelle hineinbekomme. Von da weg ist aber der Prozess sehr ähnlich. Es wird Virusprotein gebildet und gegen dieses Virusprotein werden die Antikörper generiert. Mhm. Also der Unterschied ist in Wirklichkeit gar nicht so groß, wie er häufig dargestellt wird.
Mhm. Und wie sehr wird mein Körper von so einer mRNA-Impfung beeinträchtigt?
Nicht viel anders als von jeder anderen Impfung auch, wie gesagt. Der Prozess ist, sobald die Erbinformation im Körper ist, sehr ähnlich. Wir wissen auch schon, dass diese Erbinformation des Virus nicht lange in der Zelle drinnen bleibt. Da gibt es eine halbe Zeit von, je nachdem, was es für eine Vaccine ist, von Stunden bis Tagen. Danach ist es wieder draußen. Und man braucht hier sicherlich keine Angst haben, dass sich das eigene Erbgut verändert. Mhm. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Kochrezept. Man kann sich das so vorstellen, wir haben im menschlichen Körper ein großes Kochbuch. Das ist unsere DNA. Und wenn wir jetzt ein gewisses Gericht zubereiten wollen, das sind Proteine, die wir synthetisieren wollen, also herstellen wollen, dann machen wir eine Kopie aus diesem Kochbuch. Diese Kopie ist die Messenger-RNA. Und mit dieser Kopie gehe ich in die Küche, um was zu kochen. Das Kochbuch selber bleibt in meinem Schrank stehen, sozusagen, die DNA, aber mit der Kopie gehe ich tatsächlich in die Küche. Und die Küche ist das Ribosom. Am Ribosom wird aus der Messenger-RNA schlussendlich dann das Protein abgeleitet und hergestellt. Wenn ich jetzt von außen ein neues Rezept reinbringe und nichts anderes ist dieser Impfstoff sozusagen, der bringt mir nur das Kochrezept rein, das einzelne Kochrezept, aber kein Buch. Das bleibt in der Küche, wird dort verwendet und wird dort wie alle anderen Kochrezepte, genauso wie ein körpereigenes Kochrezept, nachher verworfen, nachher zerstört. Das hat keine Möglichkeit, sich sozusagen in das große Kochbuch unserer DNA einzuheften. Und damit braucht man hier auch überhaupt keine Angst haben, dass es das eigene Genom verändern kann. Das geht technisch nicht.
Mhm, okay. Vielleicht noch ganz kurz zu der Impfung in Russland. Russland rät bei seiner Impfung jetzt zu einer zweimonatigen Alkoholabstinenz nach der Impfung. Warum ist das so? Warum soll da auf Alkohol verzichtet werden? Zu welchen Reaktionen kann es da vielleicht kommen?
Da kann ich nur drüber spekulieren. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die russische Bevölkerung zu entwöhnen. grundsätzlich gibt es jetzt aus meiner Sicht keinen wissenschaftlichen Grund, außer es wurden mir unbekannte Nebenwirkungen bei Alkoholikern irgendwie festgestellt oder beschrieben. Ein anderes Rational habe ich dafür nicht.
Okay, alles klar. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Nebenwirkungen und Einschränkungen gesprochen, also doch eher sehr negativ behaftete Dinge. Aber überwiegen Ihrer Meinung nach dennoch die positiven Seiten bei dieser Impfung?
Ja, eindeutig. Wenn die positiven Seiten nicht überwiegen würden, würde dieser Impfstoff auch nicht zugelassen werden. Und deshalb lässt man sich eben in Europa auch diese paar Wochen mehr Zeit und lässt sich ein paar Monate mehr Zeit als in Russland, um hier beurteilen zu können, ob der Nutzen den Risiken überwiegt. Und wie gesagt, diese Schutzrate ist schon sensationell. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr gefährliches Virus, das sicherlich nicht jeden Einzelnen gefährlich wird. Aber man muss bei einer Impfung natürlich im Kollektiv auch denken und da wissen wir einfach, wie viele Menschen schon in Österreich zu Schaden gekommen sind und leider Gottes auch gestorben sind. Und selbst wenn das Vakzin sehr seltene Nebenwirkungen hätte, bei, weiß ich nicht, einem von einer Million oder so, würde das bei Weitem natürlich hinter dem Nutzen, dass man mit tausenden Menschenleben rettet, schlussendlich zurückstehen.
Alles klar, Herr Zeitlinger, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne.
Laut dem Pharmakologen ist die allergische Reaktion der Patienten also keine Überraschung, sondern war zu erwarten und die positiven Seiten der Impfung überwiegen. Was für viele gestern jedoch sehr wohl eine Überraschung war, war die Aussage des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotkas bei einem Interview mit Wolfgang Fellner.
Erstens habe ich nie Spenden genommen. Ich hätte sie genommen, weil sie rechtmäßig...
Inserate oder wie immer sie es bezeichnen.
Sie kennen das Geschäft. Ja. Fürs Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Ja.
Und das wird man wohl machen dürfen, wenn man einen Think Tank hat. Das Zweite ist, ich beim kooperiert...
Was ist das Gegengeschäft fürs Orchester, fürs Dirigieren?
Für die Sache, dass Die Novomatic hat für das Land Niederösterreich, weil sie den Sitz hat, ja, insgesamt eine sechsstellige Summe ausgesucht. Und das Land Niederösterreich, ja, berät die Novomatic und sagt, macht es einmal mit dem und einmal mit dem.
Die Aufregung über diese Aussage, dass es doch klar sei, dass es für Inserate Gegengeschäfte gibt, ist groß. Das ist auch auf Twitter ganz klar zu erkennen. Jürg Christandl twittert etwa, jetzt sagt einmal ein Politiker die Wahrheit und es passt euch auch wieder nicht. Doch nicht nur auf Twitter ist die Empörung zu spüren. Die Neos fordern etwa einmal mehr den Rücktritt Sobotkas als Vorsitzender des Ibiza U-Ausschusses. Und apropos Neos, am Sonntag hört ihr eine Daily-Spezialfolge mit dem Integrationssprecher der Neos, Yannick Schetti. Damit aber genug Aufregung für einen Tag. Zum Abschluss gibt es noch gute Nachrichten für alle Fans von Taylor Swift. Denn die Sängerin, die mittlerweile zu den berühmtesten der Welt zählt, hat gestern auf Instagram ganz überraschend die Erscheinung ihres neuen und damit insgesamt neunten Albums Evermore bekannt gegeben. Da die Lieder am neuen Album aber eher sehr ruhig sind und wir den Freitag und damit hoffentlich für die meisten von euch auch das Ende einer Arbeitswoche feiern wollen, spielen wir euch jetzt noch ihren berühmtesten Hit, Shake It Off. Vielleicht hilft euch ja auch, den Stress der letzten Woche abzuschütteln. Ton und Schnitt kamen heute wieder von Dominik Kanzian und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn ihr auch weiterhin täglich neue Infos und spannende Interviews hören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Fio oder Apple Podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich wünsche euch jetzt noch einen guten Start ins Wochenende. Shake, shake.